Sali Alexandra, schön, hast du für das Interview zugesehen. Willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf. Ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, Alexandra Lee. Ich arbeite im Moment im Debattierhaus Karl der Grosse. Dort vor allem im digitalen Raum, also alles, was so Streaming, Podcasting, Social Media und so anbelangt. Ich habe einen Bachelor in Design gemacht an der Zürcher Hochschule der Künste. Und in meiner Freizeit tue ich gerne Eiskunst laufen.
Intensiv, was hast du mir gesagt? Von 7 Tagen 6 Mal. Also genau. Ich kann euch jetzt vorstellen, wie gerne sie das macht. Auf das können wir sicher noch sprechen. Ja. In der Vorbereitung zu dir habe ich mir so den Gedanken gemacht, was gibt Kunst, also was gibt Alexandra Kunst?
Mhm. Was gibt mir Kunst? Oder was verbindet mich mit Kunst?
Beides.
Beides.
Was gibt sie dir? Weil wenn man deine Projekte so anschaut, es hat schon einen roten Faden.
Mhm.
Auf den können wir dann auch noch sprechen. Aber wir finden jetzt mal bei AA und hören dann irgendwo bei XYZ auf.
Was gibt mir Kunst? Es gibt mir irgendwo so einen Antrieb oder einen Sinn, wenn ich mit meinen Projekten, die ich mache, sehe, dass ich zum Beispiel also etwas bewirken im weitesten Sinn. Kann auch sein, dass ich sehe, wie Menschen auf meine Projekte reagieren. Und das gibt mir irgendwie unheimlich viel Freude.
Wie äußert sich die Freude? Also ist sie eher innerlich oder bist du in so einem Vulkan, der explodiert?
Nein, ich glaube eher innerlich.
Innerlich?
Ja.
Und wenn man eben sich mit Alexandra seiner Kunst auseinandersetzt, kommt nach einem Synonym Kunst oft der Dialog. Was gibt dir denn den Dialog? Jetzt schaffst du auch ein Debattieren.
Ja.
Dort wird ja auch geredet und so, den Dialog gesucht.
Ja, also ich bin generell der Meinung, dass Kunst da ist zum Raum schaffen, wo man einen Dialog kann führen kann und Diskurs kann führen kann. Oder zumindest ist das meine Motivation dahinter, dass ich so Räume kann schaffen kann. Und was ich daran schön finde, ist eigentlich, dass es zum einen neue Perspektiven gibt, die sich treffen, bestenfalls, was ich schön finde. Noch verschiedene Interpretationen vielleicht auch aufeinandertreffen. Und
sich auch reiben.
Sich auch reiben, ja. Das finde ich ganz toll.
Warum?
Eigentlich, weil es... Ich finde, es braucht es manchmal, dass man aus der Comfortzone wie rauskommt. Zum Weiterkommen.
Kannst du das gut?
Wie?
Kannst du das gut? Aus deiner eigenen rauszukommen?
Was heisst gut? Ich glaube, niemand macht es gern, glaube ich. Vielleicht gibt es schon...
Also, ich muss so sagen... Wenn ich mal draußen bin, kann man das auch, und das habe ich auch schon gemerkt, als Sucht entwickeln. Und das ist ja wieder kontraproduktiv. Also weißt du, dass wirklich immer die Grenze überschreitet, auch mental suchst, dass irgendwie dann irgendwann auch nicht an, schon auch an ein Burnout im Sinne des Sinnes kannst reinlaufen, aber dass du wie auch kannst zu viel zumuten, wenn du eben die Lust hast, immer Komfortzone aktiv zu verlassen. Also dort ist gerade Mischung das, aber ich weiß nicht, wie du hast mit einem so einem grossen Sport kann man natürlich auch wieder sich Struktur geben.
Ja, das stimmt. Also wenn du sagst, so Sport, ja, ich meine, das passiert ja ständig, dass ich, wenn ich im Sport etwas Neues lernen will, neue Bewegungen, dass ich dann ja muss etwas riskieren. Also zum Beispiel bei einem Sprung auf Mies muss ich abgumpen und ich weiß nicht, wie ich runterkomme. Es kann auch sein, dass ich schräg in der Luft bin und dann
schmerzhaft.
Und dann schmerzhaft runterkomme. Ja. Und das ist ja dann schon für mich auch aus der Komfortzone rausgekommen. Und mittlerweile ist es natürlich auch nicht mehr so schwer. Also es ist wie normal für mich, dass das dazugehört, dass ich das jeden Tag mache. Weißt du, was ich meine?
Ja, und ist es dann wirklich aus der Komfortzone rauszukommen?
Vielleicht irgendwann eben nicht mehr, ja. Also vielleicht, wenn ich jetzt das so oft mache, ist es dann wieder nicht mehr aus der Komfortzone rausgekommen. Also die Grenze hat sich wie verschoben. Und jetzt bräuchte es wie mehr.
Und das ist dann wieder rausgekommen?
Ja.
Also, ja, ist jetzt spannend, ist Grenzen verschieben schon aus der Komfortzone raus oder gleich noch in dem Bereich von der Grenze zum Rausschieben?
Ui, das ist eine gute Frage.
Ja, nein, ist mir jetzt gerade so
gekommen. Ja, nein, ist wirklich.
Und da sind wir bei einem von deinen Projekten, oder? Mit der Frage über mich. Oder über gewundene Kerzen. Das sind ja genau so Fragen, die du in deinem Projekt drin hast.
Ja.
Ohne, dass wir jetzt die Kerze anzünden. Oh, ich kenne da eins. Aber wir können das auch ohne machen. Aber ab wann fährt denn Komfortzone für dich an? Ist es dann, merkst du dann, ab einem körperlichen Prozess, wenn es anfängt, schwitzen, Angst, Schweiß, ein bisschen kribbeln oder... Aber wann machst du es fest? Also ist es dann wirklich in jedem Training ein neuer Sprung schon in Komfortzone verlassen oder eben eine ganze Choreografie, die dich als Leistungslimit setzt?
Ich glaube, eine Choreografie, die mich als Leistungslimit setzt, würde ich auch dazu erzählen.
Und das andere ist eher, wenn du jetzt einen Teil daraus rausnimmst, eine Grenze erweitert, also Grenzen ein bisschen verschieben, aber gleich noch in einem Konstrukt, das du kennst.
Ja, wo angenehm ist noch, wo vielleicht nicht Schweißausbrüche auslösen muss.
Was hat das letzte Mal Schweißausbrüche ausgelöst? Für gewiss ist es ja der Jahreswechsel, aber ich sage dann immer, ich habe das nicht schon das erste Mal gemacht, das passiert einfach. Warum? Das fordert mich nicht mehr. Also ich muss jetzt also so sehen, Alexandra ist mein erstes Interview am 24. Darum sage ich es.
Das ist eine gute Frage. Ich bin schlecht, wenn mich an Sachen erinnern.
Ist das Verdrängungsmechanismus?
Vielleicht. Vielleicht, ja. Also ich habe nicht geschwitzt, als ich da gekommen bin.
Okay, ist das eine Komfortzone? Also wir kennen uns ja eigentlich nicht so gut.
Das ist so, ja. Also ja, es ist eindeutig, das, was ich heute jetzt mit dir mache, mache ich zum ersten Mal. Deswegen ist es sicher schon herausfordernd für mich. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es etwas ist, wo in mir vielleicht ein so ein Nervöses auslöst.
Ja, und du kommst auch in eine fremde Wohnung rein.
Ja.
Und ja, natürlich. Wenn man mich googelt, kommt man schon irgendwie ein Bild über von dem, was einem kann erwarten kann. Aber gleich weiss man es ja nicht. Oder?
Das ist so.
Aber was hat dir denn den Entschluss gegeben, auf Cham zu fahren, vis-à-vis vom Jan Graf zu sitzen und jetzt so philosophisch tiefe Antworten zu geben? Was hat er?
Die Frage ist mehr, was spricht dagegen?
So, also ja, das kannst du mir auch sagen. Hat etwas dagegen gesprochen?
Nein, weil ich finde, wenn es nur Angst und Nervosität ist von etwas, wo man einfach sagt, oh, vielleicht, weiß nicht, mache ich es dann mega schlecht, dann finde ich, das kein genug guter Grund.
Und was ist schlecht?
Was ein genug guter Grund ist?
Nein, weißt du, wenn man sich ja dann fragt, wenn ich es ja nur wenn ich es schlecht machen würde, als Grund anfügen, könnte man sich auch fragen, was ist, wenn kann man sagen, dass das Gespräch schlecht läuft? Nie.
Ja, nie, ja.
Darum ist es eigentlich auch nur so ein Konstrukt, wo man kann vorschieben kann, weil das Gespräch passiert einfach.
Das ist so, ja. Es ist, glaube ich, auch mehr etwas, wo ich mit mir... gehe ich dann aus der Wohnung raus und habe ein zufriedenes, also ein gutes Gefühl oder ein schlechtes?
Glaube nicht. Das hat mich jemand will, das habe auch mich nicht. Und ich bin ja immer ein Teil von den Gesprächen. Und ich denke immer, vor allem, ich höre nur, wenn mir etwas im Gespräch auffällt, dass ich es noch einmal muss anhören. Aber sonst höre ich Gespräche nie, weil ich denke dann immer, ich hätte noch besser können fragen. Aber das weiss ich auch noch, weil ich es gehört habe und darüber nachdenken kann, wenn es schon passiert ist.
Ja.
Und dann sollte man eigentlich wie ein neues Gespräch ansetzen, aber kann man ja nicht. Mhm. Und das ist dann eben das, wo man sich dann ein bisschen schlecht fühlt.
Ja, es beruhigt mich ein bisschen, dass du das auch hast.
Ja, ich glaube, das ist der Perfektheitsanspruch. Ja. Wohl, glaube ich, und da sind wir wieder bei dem Thema Kunst, Perfektion und Ist-Kunst, was ja auch Kunst beinhaltet. Was ist für dich Perfektion?
Das habe ich irgendwie mega müssen lernen, dass es wie nicht, also es gibt nicht die Perfektion, sondern es gibt nur ein, ich habe mit etwas abgeschlossen, zum Beispiel mit einem Projekt, und ich bin einfach zufrieden, so wie es ist. Und ich hätte immer mehr können machen, weil das kann man wirklich immer mehr machen.
Und es wird auch immer jemanden geben, der im Augenblick mehr macht als einem selber.
Das ist so, genau. Und deswegen,
besser ist.
Ja, mega. Und deswegen ist, glaube ich, einfach ein Punkt, irgendwann, ich hatte auch schon Projekte gehabt, wo ich angefangen habe, und ich habe die wie kein, im Studium ist es einfach, da hast du ein Modul und das ist zu einem gewissen Zeitpunkt fertig und dann musst du es einfach abschliessen.
Aber ist das bei, also ja, im Studium, wenn man es im Studiumskontext anschaut, aber in Kunst muss es nie fertig sein.
Genau, und das ist ja dann eben das, wo ich ein bisschen müde damit habe, weil ich dann könnte ewig an einer Entscheidung treffen, also sitzen und überlegen, nehme ich jetzt die Farbe oder die Farbe? Könnte ich stundenlang überlegen und mit hunderten Menschen diskutieren, und ich muss wie auch ein bisschen lernen, manchmal Entscheidungen wieder treffen.
Ja, und vor allem, wenn es um Farbe geht.
Ja gut, das ist jetzt sicher.
Mit Menschen drüber sich zu unterhalten. Ist eh eine Never-Ending-Story. Weil für gewisse nicht das Grün, was für dich grün ist, sondern es ist dann schon irgendwie oliv oder schon fast schwarz.
Ja.
Und dann aber kannst du dann gut Entscheidungen treffen?
Mm-mm.
Warum? Weil Entscheidungen nicht treffen ist mühsam.
Das ist sehr mühsam, ja. Und ich merke es immer mehr, je besser ich kann Entscheidungen treffen und schneller treffen, desto angenehmer ist es eigentlich für mich schlussendlich. Aber nein, ich kann es nicht mega gut. Das ist aber auch eben wegen meinem Perfektionismus, weil ich so bin, was ist, wenn es dann die falsche Entscheidung ist, was auch immer eine falsche Entscheidung ist, aber und es dann nicht gut kommt, und ich überlege mir gerne alles dreimal. Gut begründen können, warum habe ich mich so entschieden, habe ich genug recherchiert, dass ich das jetzt so kann, dass ich mich jetzt so kann entscheiden, weißt du, was?
Ja. Das, und vor allem, wenn du noch eben mit Menschen zu tun hast, wo dann auch bei deiner Entscheidung etwas noch mitschwingt von anderen, das kann dann zu einer Never-Ending-Story werden, oder?
Ja, und gerade, also es gibt so Momente, wo ich merke, okay, die Entscheidung ist wie, liegt jetzt einfach bei mir. Ich kann noch so viele Menschen fragen und die sagen mir, das ist besser, und die anderen sagen mir, das andere ist besser. Aber schlussendlich ist es einfach bei mir.
Und andere legen sich auf, dass du noch nicht entschieden hast.
Ja, das stimmt.
Die gibt es auch. Wo dann sagen, entscheide dich mal. Und dann hast du dich entschieden, und die anderen legen sich darauf, dass du schon entschieden hast und nicht noch mehr überleiden. Darum denke ich, was mir da geholfen hat, ist einfach, wenn du nicht entscheidest, hast du kein Resultat.
Ja.
Und erst wenn du Resultat hast, kannst du darüber nachdenken, ob das gute Resultat ist. Weil sonst machst du nur Luftschlösser.
Ja, mega.
Und weil der Mensch eher vom Negativen die Sache anschaut, sind die Luftschlösser eh irgendwann im Endprodukt schlecht. Darum bin ich eher jemand, der dann einfach probiert.
Das ist super.
Ja, das ist gut. Man muss einfach, wenn man sich auf den Weg macht, mit einem Helm gehen, Weil man dann eben, wenn man es einfach am Machen ist, dann die sogenannten Erfahrungen körperlich empfindet, wo man vielleicht mit ein bisschen mehr geistiger Vorbereitung hätte ich den einen oder anderen Stein umfahren. Mhm. Ich fahre aber voll rein, weil ich will mir die Experience geben. Das hat dafür und wieder. Aber jetzt zu deinen zwei Projekten, die dir besonders am Herzen liegen.
Ja.
Wann hast denn du gewusst, bevor wir dann zu den Projekten kommen, dass die gut sind, so wie sie sind?
Dann, wenn ich es abgehauen.
Okay.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich es abgehauen, wo es fertig ist.
Dann frage ich präziser. Mhm. Wann hast du gewusst, dass es du kannst abgeben?
In der Nacht von der Abgabe, wo ich gewusst
habe. Ja, dann sind wir Deadlines so gut. Ja,
Deadlines sind super. Also wir, das ist, die bringen mich wirklich dazu, zum Sachen fertigstellen. Wann habe ich das?
Ja, also aber Deadlines können sie, aber jetzt, wenn du jetzt so deine Projekte, die du jetzt abgehst, die jetzt schon in einer Form sind, bist du immer noch zufrieden mit der Form, die sie abgehst, oder würdest du sie jetzt gerne modifizieren?
Das ist unterschiedlich. Ich habe ein Projekt, Gewunderkerzen, das ist das Spiel mit der Kerze, wo ich mega zufrieden bin. Und jedes Mal, wenn ich es auch mit anderen Leuten spiele, bin ich positiv überrascht wieder. Oh, das habe ich mal gemacht. ja.
Kannst du gut mit deinem Erfolg umgehen?
Wie äußert sich das, ob man gut kann mit Erfolg umgehen kann?
Das musst du mir beantworten. Bist du stolz auf dich?
Ja.
Gut. Ja. Das ist schon mal ein guter Anfang.
ja, nein, stolz bin ich. Und ich bin ja dann eben wenn ich spiele, dann freue ich mich, dass ich kann sagen kann, dass das ich das gemacht habe.
Cool.
Und freue mich, wenn die Leute Spass daran haben und Freude daran haben und etwas dabei mitnehmen können. Und diese Erfahrungen habe ich öfters gemacht. Das gibt mir dann eben mega viel zurück und mega viel Motivation zum Weitermachen.
Ja, dann reden wir doch über das Projekt. Wie bist du dazu gekommen?
Also Gewunderkerze ist in einem Modul entstanden, im Rahmen von meinem Studium. Und es war ein spezielles Modul, weil es darum gegangen ist, innerhalb von 5 Wochen ein Produkt von A bis Z fertig zu machen und auf den Markt zu bringen.
Kapitalismus.
Ja. Es war ein sehr kommerzielles Modul, ja. was man macht für das Produkt, ist wie ganz einem selber überlassen. Und ich habe mich dann, es war zur Zeit von der Pandemie gewesen, und
hast du einen Online-Kurs gehabt?
Ja. was ziemlich schwierig ist, wenn du willst, eigentlich ein Produkt machen und in die Werkstatt gehen und ja.
Und dann hast du daheim ein bisschen rumgeschaut und hast gedacht, ich habe immer noch so Röschelkerzen.
Ja, genau so war es. Nein, ich habe mir überlegt, okay, wir sind in einer Pandemie, die Leute sehen sich wenig, die Leute merken, oh mein Gott, zwischenmenschlicher Kontakt ist wichtig, kann ich aber im Moment nicht haben. Und ich habe gewusst, dass das Bedürfnis da ist, um mehr Kontakt zu pflegen, und vor allem auch nach der Pandemie wird das Bedürfnis sicher da sein. Darum wollte ich irgendwie auf eine lustvolle und leichte Art und Weise können die Menschen dazu ermutigen, um sich näher kennenzulernen, sich näher kommen. Genau. Und dann habe ich Gewunderkerzen gemacht. Das ist ein Kartenspiel mit tiefgründigen Fragen.
Bin ich sehr Fan davon.
Hast du es mal? Ich bringe es dir mal mit.
Das ist gut. Wir können es auch spielen.
Können wir auch, ja, stimmt. Könnte man. Ich habe es jetzt leider nicht dabei. Ja.
Aber vielleicht hast du 1-2 Fragen drin, ja, die du mir jetzt könntest so stellen. Weißt du, dass sich auch Zuhörerinnen können, also vom Gehalt der Fragen sich ein Hörbild machen?
Da müsste ich jetzt ganz fest überlegen, Moment.
Ja, das Das nennt man Denkerpause.
Also. Denkerpause.
Wie kommt dir noch eine Sinn? Weil beim anderen Spiel sind ja auch tiefgründige Fragen.
Mhm. Also bei mir?
Ja.
Ja, dort sind es...
Wo man an sich
genau,
auch man, richtet.
Ja.
Aber es sind ja gleich tiefgründige Fragen.
Das ist so, ja.
Warum
ja,
hast du es gerne tiefgründig?
Alles andere ist zu wenig... Alles andere reisst die Leute zu wenig aus ihrer Comfortzone.
Das sind wir mit dir.
Ja. Ja, bei mir ist es auch wirklich ein tiefgründiges Spiel und geht auch um Diskurs zwischen den Mitspielenden. Geht aber dort mehr um das Thema Identität.
Ja.
Und wer bin ich? Und vor allem.
Das weiß ich nicht.
Das ist okay.
Also, ich habe manchmal eine kleine Ahnung. Und dann passiert etwas.
Ja.
Und dann weiss ich wieder nicht, warum ich so darauf reagiert habe.
Ja, aber das ist genau
der
springende Punkt und mega spannend, weil in diesem Spiel geht es genau darum, dass Identität nicht etwas eindeutiges Fixes ist, sondern wandelbar, genau. Und dass du in jeder Situation andere Facetten von deiner Identität zum Vorschein bringst.
Manchmal mache ich aber auch ein bisschen Angst.
Ja, das macht. Ja, also es ist sicher unangenehm. Weil ich glaube, man wünscht sich eigentlich eine Übereinstimmung von so bin ich, Punkt Schluss, so bin ich immer. Und so sehen mich Leute und hoffentlich ist das gleich, wie ich mich sehe.
Ja, oder vor allem so wie ich bin, dass es auf Wohlwollen stößt.
Ja.
Meistens passt man sich an dem am Wohlwollen vom Grossen gegenüber an.
Ja, das ist so. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe mir schon so oft die Frage gestellt.
Wer du bist.
Ja, das auch. Aber eben vor allem auch, wie die anderen mich sehen. Wenn ich jemanden kennenlerne, wie sehen die mich, wie haben die mich jetzt wahrgenommen in den ersten zwei Minuten? Wenn ich jemanden mega gut kenne, wie würden sie mich beschreiben? Ich finde das so spannende Fragen.
Ja, das sind sie. Und ja. Die zwei Spiele findet ihr auf der Webseite von Alexandra. Aber zurück zu den Wunderkerzen, bevor wir dann noch mehr abschließen. Und jetzt gibt es die Kärtchen und die Kerzen.
Genau.
Und dann, wie läuft so ein Spiel ab?
Und es hat drei Kerzen in drei verschiedenen Farben und drei Kartensets in drei verschiedenen Farben. Also ein Kartenset pro Runde, pro Kerze. Du zündest die erste Kerze an, nimmst das passende Kartenset und dann ist es ziemlich einfach. So, ja, einer nach dem anderen zieht ein Kärtchen, dort ist eine Frage drauf und die wird einfach beantwortet von der Person, die gezogen hat. Das wird gemacht, bis die Kerze, also die Kerze hat so vier Striche drauf und die brennt ja ab. Und sobald sie bei einem Strich angelangt ist, wird sie ausblasen und dann wird eine spezielle Karte genommen, und zwar so eine Aktionskarte, und dann kann man zusammen noch ein bisschen Action haben. Bevor man dann wieder zurückgeht zu normale Kartenset, also die tiefgründigen Fragen, und das Kerzchen wieder anzündet.
Also bei dieser Aktionskarte quasi, essen wir etwas? Oder?
Nein, es sind schon auch, also sind zum Beispiel, kann sie
zum diskutieren, oder?
Weniger. Mehr so zum Beispiel, hey, look, jetzt zeichnen wir uns gegenseitig, okay. Oder jetzt schauen wir uns einfach in die Augen eine Minute, ja. Oder so ein bisschen so Übungen.
Um wieder eine Connection
ja. zu machen. Wo weniger dann ist, reden. Oder wir machen einen Termin ab, wenn wir uns, was wir das nächste Mal machen, zum Beispiel. Das ist auch eines von diesen Kärtchen.
Ich rede aber gerne, darum würde ich gerne Fragen beantworten. Oder Fragen stellen.
Das machst du auch die meiste Zeit. genau, und von denen gibt es dann wie drei Sätze und die werden auch immer tiefgründiger.
Ah.
Mit jeder mit dem Set, ja.
Was ist so die tiefgründigste Frage?
Ich glaube, das ist sehr individuell.
Ja, aber wo jetzt... Also du musst ja gleich
Entscheidungen treffen.
Ja, das auch. Im Leben ist nur eine Reaktion von Entscheidungen. Aber du hast eine Abstufung gemacht, wo du gesagt hast, wo hast du Grenzen gezogen?
Ich habe alle Fragen ausgedruckt, die ich hatte. Und dann habe ich sie den Leuten auf den Tisch gestellt und sie durften
okay.
Einordnen. Und natürlich ist das auch mega unterschiedlich gewesen, aber ich habe einfach ein paar gefragt und die dann am meisten, keine Ahnung, als tiefgründigste Frage eingeordnet wurde, ist halt dann in die letzte Runde gekommen.
Und wenn du jetzt das selber spielst oder Reaktionen darauf bekommst, was sind so Reaktionen?
Viele sagen, dass es ihnen, dass sie sich viel schneller kennengelernt haben, als wenn sie jetzt das Spiel nicht gehabt hätten, also wenn es nicht geleitet wurde ist, oder? Weil die Frage stellt man sich vielleicht nicht einfach so.
Also würdest du das für so das Kennenlernen, egal in welcher Form, oder wäre das schon ein bisschen zu tief?
Also, es wäre sicher möglich, wenn man, so, wenn man jemand ist, der sehr offen ja, Preis gibt, was einen beschäftigt. Für gewisse ist es schon zu viel, wenn jetzt, ich würde empfehlen, dass man das Gegenüber kennt.
Ein Mühe kennt.
Ein Mühe kennt, wenigstens, ja.
Aber ich nehme dich auch sehr als kommunikativ wahr und eben tiefgründig auch, weil ich habe die Frage mir ein bisschen zu Gemüte gefühlt. aber ich merke auch in der Konversation mit den Leuten, dass Tiefgründige, viele wollen das gar nicht. Und das fängt dort schon an. Wenn ich jetzt die Leute gefragt habe, wie war schon dein 23 oder so? Das ist für viele schon zu viel.
Ja, ja.
Und dann denke ich so, ja, aber wir können nicht immer über das Wetter reden.
Das ist so, ja.
Aber merkst du das auch? Also, Fragen?
Ja, ich merke das auch. Ich weiß nicht, ob die Leute einfach wie Angst haben zum... Ich meine, wenn du mich jetzt fragst, wie ist mein 23
ja.
komme ich ja auch nicht mit all meinen, wollte ich jetzt auch nicht mit all meine Probleme und meine Herausforderungen rausballern. Okay. Weil ich ja auch nicht weiss, was du von mir... das Problem ist, es wird halt auch oft so erwartet, dass dann einfach etwas Oberflächliches kommt. Dann hat man Angst, dass man das Gegenüber irgendwie zu fest zubombardiert. Nicht?
Ja, mir ist das gleich.
Ja, das
so. Das kann sein. Nein, aber ich sehe, wo... Aber irgendwo will mich dann auch verstanden werden.
Ja.
Aber um können verstanden zu werden, muss ich eine gewisse Offenheit haben.
Mhm.
Und auch eine gewisse Offenheit für den Diskurs.
Ja, mega.
Also, ich weiss nicht. Aber ich weiss, ich bin sehr, manchmal sehr überfahrend. Aber... Aber was waren so deine Highlights im 23?
Was waren meine Highlights? Dass ich im meine erste Anstellung hatte. Also nicht, ich habe das Praktikum zuerst in Karl der Grossen gemacht und dann meine Anstellung bekommen nach dem Praktikum. Das war schon mega cool gewesen. Und er hat auch, also es ist auch ein Teil von Wertschätzung und du machst deine Arbeit gut und darum, das ist sehr, sehr schön gewesen, als ich das mitbekommen habe. Und sonst, ich habe im Eiskunstlaufen meine Dreifachsprünge stabilisiert. Also,
yeah!
Ja! Ich habe das schon immer wollen können, ja. Und jetzt am Ende 23 hat es einen gegeben, wo ich habe wirklich Fortschritt gemerkt und das ist mega schön gewesen. Wenn man näher an seine Ziele kommt, das ist wirklich...
Ja. Was gibt dir ins Kunstschlaf?
Ein Ausgleich zum Rest vom Alltag. Also ich glaube, einer der wenigen Momente, wo ich mich voll und ganz einfach nur auf das konzentriere, was ich auf mich mache und nicht an andere Sachen denke. Also nicht abgelenkt bin.
Fokussiert.
Ja, fokussiert. Also so im Flow-Zustand, würde man sagen, ja.
Wie sieht der bei dir aus?
Es fühlt sich alles sehr so ruhig und innerlich sehr friedlich an.
Ja. Und einfach ein bisschen verlangsamt.
Ja. Ja. Und das ist, ja, ich bin mega froh, dass ich das habe. Weil ich glaube, ich brauche das zum auch wenn ich dann ja nicht viel verarbeite, irgendwie ist es doch ein Verarbeiten. Und es gibt mir auch, es ist wie für mich eine Pause. Und in der Pause, oder eine Pause braucht man, um nachher gute Ideen zu haben, zum Beispiel auch. Also mir bringt das auch mega viel zum.
Ah, du gehst aufs Eis und nachher.
Ja.
Lässt so ein Problem im Hintergrund
ja,
laufen.
Ja, unterschwellig laufen, ja. Und dann bist du fertig und gehst nochmal neu ans Problem an. Und aus irgendeinem Grund gibt es dann wie neue Perspektiven, die ich drauf haben kann.
Was hat dich zum Mitkunstlaufen gebracht?
Wahrscheinlich... Also ich war zu klein, ich kann mich nicht so ganz erinnern. Meine Eltern sagen immer, sie haben mich einfach mal dort angebracht zum Spass. Und ich sage dann einfach rumgefräst und habe dann die kleinen Kinder gesehen. Es hat immer so zwei Eisbahnen gehabt und auf der einen war öffentlicher Eislauf, dort bin ich gewesen, und auf der anderen sind die kleinen Kinder gewesen, die halt den Kurs besucht haben. Und ich hätte dann einfach gesagt, ich will dort auch dabei sein. Und dann haben sie mich angemeldet und ich habe nie aufgehört.
Und machst du immer noch?
Und machst du immer noch, ja.
Oder ich muss anders anfangen. Wenn du an einem Problem beim Eiskunstlaufen bist, wie löst du das? Löst du es nur durchs Training? Oder merkst du auch, dass vielleicht etwas Mentales oder gerade sonst an einem Problem im Leben hast und dass das musst? Also weißt du, ist das so ein Zwischenspiel von mental und wirklich nur körperlich? Oder wie löse ich Problemstellungen im Eiskunstlauf?
Also du redest jetzt wirklich von Problemen im Sport, nicht außerhalb.
Vielleicht kombiniert es das, aber ja. Wenn du jetzt eben etwas willst im Eiskunstlauf. Ja. Natürlich kann man x-mal trainieren, aber klar. Probleme sind oft gleich noch da. Auch wenn man 6-mal trainiert.
Ja, das stimmt. Ich finde, das ist sehr spannend, weil man denkt ja immer, oder ich habe immer gedacht, ich trainiere einfach so viel ich kann und dann wird es ja besser. Dann habe ich irgendwann gemerkt, man braucht eine Pause, damit man sich regenerieren kann, weil sonst kommt der Fortschritt sowieso nicht. deswegen mega wichtig, zum Pause machen. Und mental ist natürlich mega viel. Also gerade zum Beispiel an Wettkämpfe gehen, ist für mich aus der Komfortzone rausgekommen. Also sehr mental belastend. Und das ist natürlich etwas, wo dann sehr fest im Kopf passiert, warum ich dann an einem Wettkampf zum Beispiel meine Leistung nicht bringen kann, die ich sonst im Training bringe. Das hat ganz viel einfach mit meinem Kopf zu tun. Und daran kann man halt auch arbeiten.
Mit?
Außerhalb Mentaltraining, Visualisierungen. Das, was ich am Wettkampf zeigen will, mir vorstellen im Kopf und das ablaufen lassen, jeden Abend, bevor es ins Bett geht zum Beispiel. Und vor allem dem nicht aus dem Weg gehen. Ich habe mega gemerkt, früher bin ich dem mega aus dem Weg gegangen und einfach Angst gehabt. Und dann habe ich halt einfach Angst gehabt. So, was soll
ich sagen? Aus dem Weg gehen, von Problemen, das ist... Sonst fährt es einfach an stinken irgendwann.
Ja. Und manchmal hat es mir auch einfach geholfen, um darüber nachzudenken, okay, ich habe Angst. Vor was habe ich Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Warum, von wo kommt das überhaupt? Und ja. Ja, voll.
Warum hat man Angst? Hast du da schon mal Gedanken gemacht?
Also ich bin halt der Meinung, dass wenn du das Gefühl hast, dann hast du es schon aus einem Grund und dann will dein Körper dich vielleicht eben in Schutz nehmen und will dich vor irgendetwas schützen. Aber das heisst eben nicht, dass es immer... Also eben, es will dich vielleicht vor Sachen schützen, die eigentlich nicht unbedingt bräuchte ist, der Schutz. Und das ist beim Wettkampf ja der Fall. Also es ist ja nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, an den Wettkampf zu gehen und dann vielleicht die Leistung nicht zu erbringen. Aber das Problem ist halt auch, was von außen kommt, oder? Und wie du das Gefühl hast, dass die Gesellschaft darauf reagiert, wenn du Fehler machst. Und das ist leider noch nicht so akzeptiert. Und ich glaube, das macht eigentlich die Angst.
Du hast gesagt, Pause braucht es auch. Vor allem auch im Eiskunstlauf. Gehst denn du in Kunst zurück, Pause machen vom Eiskunst? Also muss ich mir das so vorstellen, wenn du von Pause brauchst in der Kunst, gehst du in Eiskunst und wenn du vom Eiskunst Pause brauchst, gehst du in Kunst?
Ja,
oder gibt's ziemlich noch, genau. Oder gibt's noch irgendwo eine Zwischenstelle, wenn von beidem die Schnauze voll ist, dass du irgendwo zu Kollegen gehst ja. oder sonst ein Buch liest oder wo denkst du am meisten auf?
Ich will nicht sagen, dass es einen Bereich gibt, wo ich am meisten aufdenke, sondern dass es ausmacht, dass ich eben...
Synergien.
Ja, also. Und dass ich wechsle eben zwischen den Aktivitäten. Dass ich von körperlicher Aktivität zu Denkaktivität gehe und dann zu sozialer Aktivität. Und der Wechsel macht es eigentlich aus, dass ich dann frisch kann wieder in die neue gehen.
Und jetzt, wenn wir zurückgehen zu Karl der Grosse, jetzt hast du ja noch den digitalen Raum.
Ja.
Ist das mehr Anstrengung oder Entspannung?
Der digitale Raum ist mehr Anstrengung.
Erzähl.
hat aber viel damit zu tun, weil Technik halt Technik ist. Und gerade zum Beispiel, wenn du einen Stream machen musst, und es wird erwartet, dass der funktioniert und dass alles glatt läuft und dann kommst du...
Dann sind wir wieder in der Erwartungshaltung
genau. auseinander. Genau. Und dann bist du bei der Vorbereitung und merkst, okay, irgendwas geht nicht wie sonst. Und dann musst du das Problem finden. Und dann fängt die Anspannung an. Und dann überlegst du, probierst 100 Sachen aus, an was könnte es liegen und hoffst einfach, dass du es findest. Aber es kann natürlich passieren, dass du es nicht findest. Und dann kann es passieren, dass der Stream aus irgendeinem Grund nicht läuft. Ist auch schon passiert. Ja, also es ist anstrengend.
Aber du bist Generation Z, die sind ja, ja. schon mit Social Media wie aufgewachsen. Hast du noch ein anderes Bild bekommen, seit du jetzt musst beruflich auch Social Media brauchen?
Ja, seit ich beruflich Social Media brauche, tue ich persönlich viel weniger Social Media brauchen.
Warum?
Es ist mir...
Ja, die Dark Side gesehen.
Ja, ja, wirklich. Nein, es ist einfach... ich merke, dass ich... Also, oft, wenn ich selber persönlich auf Social Media gehe, ist es für mich ein kleiner Verdrängungsmechanismus. Und das habe ich wie gemerkt und ich habe dann auch versucht, eben weniger Social Media konsumieren und habe gemerkt, dass ich viel mehr dann in meinem Kopf kann verarbeiten kann und viel präsenter bin in dem, was ich gerade machen bin, also im Leben generell. Und das habe ich so genossen, dass ich dann gedacht habe, nein, komm, es lohnt sich wirklich nicht. Und jetzt habe ich wirklich so, also ich gehe wirklich persönlich fast nicht mehr auf soziale Plattformen, außer YouTube finde ich sehr cool. Aber
ja, YouTube. Das ist
noch etwas anderes.
Aber das ist mehr, da kann man aktiver beziehen, was einem gerade interessiert.
Ja. Ja, mega. Und es ist auch ein...
Man wird nicht so zugeschissen.
Ja, ja, das ist genau das.
Also man kann. Also YouTube bietet jetzt das auch.
Ja, jetzt, es bietet, ja, mega.
Also
mega.
Mit diesen Shorts kannst du auch einfach... Tsch, tsch, und
das stimmt. Immer.
Aber du musst aktiv versuchen... Nach Dokus oder nach dem, also du hast mehr Handlungsspielfeld, was du willst, wieder, wenn du nur Reels konsumierst.
Ja, aber auch dort, also klar, dort hast du ja gewisse Leute abonniert und hast eine Abo-Liste, aber auch dort habe ich mich irgendwann auch angewöhnt, einfach jedes Video schauen von jeder, also
weißt du.
Und das ist dann auch wieder so, irgendwann habe ich gemerkt, hey, die wollte ich eigentlich gar nicht wirklich schauen, es ist einfach so, die klicke ich an, weil die sind halt dort in der Liste und dann höre ich nebenbei zu, weil ich tun ja gerne noch etwas hören, während ich etwas mache.
Okay, bist du auch selber?
Ja.
Was machst du? Also Musik hören oder Hörbuch?
Nein, Podcast oder YouTube-Videos.
Ah, Podcast. Welche Podcast hörst du?
Natürlich deine.
Ja, das ehrt mich. Hat es dir gefallen, was du in der letzten Zeit gehört
hast? Ja, sehr cool.
Was hat dir am meisten...
Ich habe, also erfahren von deinem Podcast habe ich, wo du die Fabienne in deinem Podcast hast. Das war natürlich toll, gewesen, das dem zuzulassen.
Ja, das glaube ich. Und so das Letzte, wo du so gelassen hast?
Das Letzte, weiss ich...
Dann weiss ich, wo du aufgehört
hast. Wo habe ich aufgehört? Das weiss ich nicht auswendig, das müsst ihr anschauen jetzt.
Nein. Aber ich freue mich, aber was los ist sonst? Also sind es nicht mehr Dialog, also mehr Gespräche oder mehr Nerd-Zeug? Oder gibt es auch im Eiskunstläufer über ihr Training oder über ihre Erfahrungen?
Leider nicht, aber das wäre mega cool. Das ist so eine Lücke, die fehlt noch.
Falls. Neues Projekt für dich.
Das stimmt, danke. Ja.
Bitte.
Es wäre eine Nische, aber es wäre sicher, ja. Also ich würde mir das, ich würde das voll hören. Ja. Es ist mehr so, zum Beispiel Beziehungskosmos ist einer meiner liebsten Podcasts.
Ja, schon da.
Ja, ich weiß es. ja, so in die Richtung, da höre ich am liebsten.
Cool. Was sind so die neuen Projekte, die noch nicht vielleicht schon das Licht von der Welt erblickt haben, aber noch nicht die Öffentlichkeit? Oder auf was kann man sich freuen im 24?
Also sicher, dass also das Spiel auf den Markt kommt.
Olé!
Yay!
Baby!
Ja, der Grundaufsätze ist eigentlich schon, also ist jetzt im Moment ausverkauft, aber kommt sicher auch wieder. Ja, beide eigentlich, ja. Aber ist schon mal auf dem Markt gewesen, Grundaufsätze.
Ja, cool. Und jetzt, wie jede Gästin, Alexander, drehen wir den Spieß um. Du darfst mich noch 1, 2 Fragen, 3 oder so stellen. Schieß los.
Also.
Jetzt. Dum.
Aber jetzt muss ich auch fast die Frage stellen. Wie war dein 2023 gewesen?
Interessant. Ich habe ja angefangen im Kleintheater Luzern. Mhm. Als verantwortlicher Inklusion. Mhm. Und dort hatte ich ganz viele Aha-Erlebnisse gehabt, was gelebte Inklusion bedeutet. Mhm. Also, wenn man es theoretisch anschaut, sind wir schon sehr weit. Wenn man es wirklich auf die Straße bringen will, soll ich jetzt diplomatisch ausdrücken, sind wir noch fast nirgends. Mhm. Weil man einfach merkt, wenn man wirklich sagt, man will eine diverse Gesellschaft. Egal welche Randgruppe jetzt, geht es immer um Privilegien, Umverteilung oder neue Verteilung. Und das kann Angst machen für die, die Privilegien haben. Mhm. Und dann fängt man an, so Argumente zu bringen, wo dann eben könnte sein, dass man einfach sagt, man lernt es lieber, weil man nicht wüsste, wie es rauskommt. Und da habe ich gelernt von gesellschaftlichem Aspekt, von der eigenen Community, wo es dann auch um Privilegien bei uns geht. Also, was macht das mit uns, wenn wir plötzlich auch gefragt werden, kommen wir und können vielleicht nicht mehr die Opferhaltung so haben. Es ist ja nicht trostlgängig, sondern man sagt vielleicht, wir wollen mehr Inklusion haben, sind aber auf dem Weg, es ist noch nicht so vielleicht trostlgängig, wie wir es uns wünschen, aber wir brauchen wie mehr Support auch und ein bisschen mehr Sichtbarkeit, wenn der kommt. Das ist aber auch wieder Neuland. Und dann hat man aber auch wieder vielleicht aus der künstlerischen Industrie wieder Vorbehalt. Und das ist mir wie nicht bewusst gewesen, wo ich die Stelle angenommen habe. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe aber auch wieder müssen lernen, dass ich manchmal in Rollenkonflikt komme. So als, was ist machbar aus Sicht von Aktivismus und was ist machbar als Teil von einem Haus. Und das ist manchmal ein bisschen, kann sich reiben. So.
Ja.
Und das ist, da habe ich manchmal heute noch ein bisschen zu kämpfen. Mhm. Und das ist halt immer so wichtig, dass man das im Dialog löst.
Ja.
Also im Dialog mit dem Haus, mit der Bevölkerung. Aber manchmal habe ich dann das auch gemerkt in 23, wo ich sonst schon von vielen Aktivistinnen in Szenen gehört, manchmal bin ich ermüdend einfach über Behinderung.
Mhm.
Also manchmal geht mir Behinderung bös gesagt, wirklich auf den Sack. Mhm. Aber nicht nur, weil ich behindert bin, sondern weil das Thema einfach auf so vielen Ebenen manchmal mühsam ist. So, dann geht der Rostel nicht, dann musst du wieder die Ecke fragen, dann geht das nicht, dann musst du wirklich wieder anfangen argumentieren. Wie nennst du jetzt das Thema Behinderung? Nennst du jetzt Menschen mit Behinderung, Menschen so und so? Und du denkst immer, das sind so Energieaufwände, wo eigentlich nichts am Fortschritt bringt, sondern es sind dann so, wie müssen wir jetzt wieder? Und meistens sind es dann eben so, ich sage dem jetzt ein bisschen überspitzt, Schindebatten aus der Gesellschaft über das Wording. Wenn ich in die Szene reingehe und frage, ist es meistens klar, Mensch mit. So. Mhm. Und dann kommen aber meistens Fußgängerinnen, die mit dem Wording Behinderung ein Problem haben, weil sie Stereotypen haben. Und dann geht es mehr um ihr Wohlbefinden, weil sie eher das wollen abgeschwächt haben mit Beeinträchtigung, Handicap, weil sie mit Behinderung etwas ganz anderes
konnotieren.
Also verbindet auch. Und dann denke ich, es geht nicht um mich. Also so, und dann denke ich, so, puh. Und natürlich auch ein kleineres Highlight ist natürlich auch das Treffen mit dem Bundesrat Rösti gsi. Also das war auch eine Erfahrung gsi. Und auch jetzt die Anerkennung aus journalistischen Kreisen für das Interview, wo mich auch sehr, also ich bin schon ein bisschen grösser geworden, als ich gesehen habe, dass gewisse journalistische Kolleginnen sich auf das Interview beziehen, bei einer Recherche über jetzt vielleicht den Bundesrat Rösti und das wie als Einleitung oder als Bestandteil von ihrer Recherche genommen. Da habe ich schon gemerkt, anscheinend geht wirklich mein Podcast grösser, als ich wirklich gedacht habe.
Ja,
das sind so kleine Einblicke über mein 23.
Ah, das ist schön. Das ist ja auch ein Erfolgserlebnis, oder, wenn du sagst. Ja. Ach, schön. Okay, dann noch eine Frage.
Sehr gerne.
Im 2024, wenn du dir etwas könntest wünschen, was im 2024 ganz konkret verändert wird oder passiert, was würdest du dir wünschen?
Dass ich mehr Geld zur Verfügung habe für meine Projekte.
Ja.
Dass ich durch das, dass ich mehr Geld habe, kann in anderer Welt auf ein anderes Niveau aufheben, um es noch grösser zu machen. Also so ein Beispiel wie vielleicht jemanden anstellen, wo mich umeinander fährt, dass ich nicht mehr schauen muss, wie komme ich jetzt von A nach B, sondern mir auch überlegen, wie komme ich von A nach B und dann noch zu C. Und ich muss bei B wieder neu anfangen, wie komme ich zu C und wie komme ich von C wieder nach A.
Ja.
Und also ich merke, ich bin mehr im Stand zu machen, aber so Setting drumherum stimmt noch nicht ganz. Mhm. Und das könnte ich wahrscheinlich mit mehr finanziellen Mitteln wie einfacher gestalten zu machen.
Ja.
Und das ist sicher etwas. Und wenn wir jetzt gerade so ins 24. Schuss schauen, einen kleinen Ausblick machen. Ich habe jetzt angefangen, Podcast auch digital aufzunehmen. Also das nicht mehr so Treffen müssen zwingend stattfinden, wo ich auch einen Charme habe für so Treffen, wie jetzt mit dir, aber es hat jetzt mehr Potenzial, Leute aus Deutschland oder aus Österreich oder Auslandschweizerinnen wie zu fragen oder so, was dann natürlich mehr Leute kann erreichen. Also wenn ich jemanden aus Deutschland kann interviewen, wo dann ihre Community wieder anstöpselt, hat das wieder einen Rückstau auf mich. Also das Potenzial für den Podcast ist grösser. Und das andere ist, und das würde sich dann zu der Ausgangslage, wo du mich gefragt hast, ich bin aktiv auf Sponsorinnensuche.
Ja.
Um die Projekte wie können, finanzieren können.
Ja.
Und das bin ich jetzt dran. Und es ist sehr interessant. Hey Alexandra, ich habe das wirklich ein sehr angenehmes und inspirierendes Gespräch gefunden. Ich hoffe, die Komfortzone-Erfahrung auf Cham zu fahren, ist gut gewesen. Und ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, wo wir uns irgendwie in irgendwelcher Form austauschen. Danke dir vielmals.
Danke dir, Jan, dass ich auch dafür da sein. Sehr angenehm gewesen.